Mir ist es einfach wichtig, dass Menschen wirklich gementort werden, auch in dieses Leben hinein, weil ich habe selber über Jahre, Gott hat mich, und da fange ich schon mal an, einfach locker aus dem Nähkästchen zu plaudern, Gott hat mich schon vor Jahren, ist jetzt etwa 30 Jahre her, damals habe ich evangelische Theologie studiert in Tübingen, war dort im evangelischen Stift, Stipendiat der evangelischen Landeskirche damals, und in meinem Studierzimmer dort im Stift mit schönem Blick auf den Neckar hat Gott mich übernatürlich berührt in einer Weise, die mich sozusagen markiert hat und ich sage immer so, ruiniert hat für alles andere. Amen. Weil die Sache ist, die, wenn du einmal wirklich von der übernatürlichen Herrlichkeit Gottes markiert bist, berührt bist, dann bist du, ob du das willst oder nicht, ob du dem ausweichen willst oder nicht, aber du bist dann ruiniert für alles andere. Es hat allerdings einige Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, weil ich habe tatsächlich auch, als wir dann unsere erste Gemeinde gegründet haben, ab 1994 mit meiner Frau, in den ersten Jahren, habe ich manchmal versucht, also am Anfang noch nicht so, dass wir stark gestartet hatten, viele Zeichen und Wunder auch damals schon erlebt, Heilungen und so weiter, viele Bekehrungen und so, und dann kamen wir so ein bisschen in stürmischere Fahrwasser und es gab viel Widerstand und ich war dann so an einem Punkt, wo ich irgendwann mal dachte, vielleicht sollte ich einfach ein bisschen so von diesem ganzen übernatürlichen Zeugs Abstand nehmen und einfach ein bisschen, so sage ich mal, ein bisschen mehr Mainstream werden. Und weil ich dachte, dann ist es nicht so umstritten, dann ist es nicht so angegriffen, weil gerade damals Ende der 90er Jahre, da sind uns manche Wunder passiert, die hat damals noch nie jemand gehört gehabt und es war wirklich teilweise echt heiß und umstritten und so hat es dazu geführt, dass ich zwischendurch immer wieder versucht habe, gedacht, okay, wir führen einfach Leute zu Jesus, aber wir sparen uns einfach das Ganze mit übernatürlichem Wirken, Zeichen und Wunder, Heilung und so weiter, das sparen wir uns einfach und dann haben wir einfach eine safe Zeit so ungefähr. Aber ich habe eins gemerkt, wenn du einfach von Gott für diesen Lebensstil markiert bist, einmal markiert, immer ruiniert. Ja. Und ich habe das zwar versucht, aber es ging mir dabei überhaupt nicht gut und es ging mir zunehmend nicht gut, es ging mir ziemlich schlecht, bis zu dem Punkt, wo ich erkannt habe, okay, ich kann dem nicht ausweichen auf die Dauer, ich kann dieser Berufung nicht ausweichen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du wesentliche Dinge, oder anders ausgedrückt, du musst lernen, tatsächlich auch dieses Leben, diese Ebene des Geistes zu halten. Ja, ich habe gemerkt, was dazu geführt hat, auch dass es letztendlich, dass ich an so einen Punkt, also wie soll man sagen, so einen Punkt von Dead End gekommen bin, also wo ich einfach nicht mehr weiter wusste, lag schlicht und einfach auch daran, weil ich einfach nicht verstanden hatte, noch nicht in der Tiefe verstanden hatte, was das Evangelium wirklich beinhaltet. Ich habe gestern darüber ein bisschen gesprochen. Ich war noch in diesem Achterbahn-Christentum. Ja? Auch als Pastor kannst du manchmal noch im Achterbahn-Christentum sein, wenn du nicht gelernt hast, nach dem Geist zu leben, sondern noch manchmal stark nach deiner Seele lebst. Also nach dem, was du fühlst, nach dem, was dein Verstand dir sagt, nach dem, was du siehst. Dann ist es so eine Achterbahnfahrt. Wie viele von euch wissen, wovon ich rede? Wie viele haben auch schon mal Achterbahnfahrt erlebt? Okay, gut, dann bin ich hier richtig, dann spreche ich ja zu den Richtigen. Und im Lauf der Jahre hat Gott mich dann tatsächlich Dinge gelehrt, die mir einfach geholfen haben, aus dieser Achterbahnfahrt herauszukommen, wirklich in einen kontinuierlichen Lebensstil in der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen ist mir das so am Herzen einfach auch, deswegen auch meine Bücher, weil mir einfach so wichtig ist, dass Leute nicht nur einmal in einem Wundergottesdienst zum Beispiel berührt werden von der Kraft Gottes, so wie gestern Abend ihr Wunder empfangen, Heilung empfangen, Durchbruch empfangen und ein paar Wochen später geht die Achterbahnfahrt wieder nach unten sozusagen, hoch, begeistert, super, Halleluja, preist den Herrn, ein paar Wochen später, ja, manchmal geht's noch schneller als ein paar Wochen. Ja, und ich glaube einfach, dass Gott uns in seinem Wort alles gegeben hat, was es braucht, damit wir nicht mehr in dieser Achterbahn leben, sondern dass wir einfach mal alle mal sagen können: Tschüss Achterbahn, ich steige aus, ich fahre nur noch oben. Amen. Ich fahre nur noch oben in dieser Ebene der Herrlichkeit. Und in dem Moment, wo ich das wirklich in der Tiefe verstoffwechselt hatte in meinem eigenen Leben, kann ich wirklich sagen, ab dem Moment sind wir oder haben wir begonnen, kontinuierlich all das, was ihr auch gestern Abend erlebt habt an Wundern, kontinuierlich zu erleben. Es folgt uns. Ja. Manchmal sagen Leute, ja, man darf nicht Zeichen und Wundern folgen, weil darauf kommt es ja nicht so im Zentrum an, sondern es kommt ja auf Jesus an. Und ich sage genau, Amen, 100%. Wir sollten nicht Zeichen und Wunder folgen. Aber ich sage dir eins, wenn wir Jesus folgen und wenn wir diesen Lebensstil in der Herrlichkeit Gottes leben, dann müssen wir nicht Zeichen und Wunder folgen, sondern dann folgen uns Zeichen und Wunder. Amen. Und das ist ein ganz anderer Lebensstil. Und seitdem ich die Dinge, und ich möchte heute Morgen dir auch einen Schlüssel wirklich dafür geben, für dieses Herrlichkeitsleben und dich damit ermutigen, weil wenn du das lernst, dann wirst du feststellen, tatsächlich mehr und mehr Zeichen und Wunder folgen dir. Du musst ihnen nicht mehr hinterherrennen, sondern sie rennen dir hinterher. Du kannst dich nicht mehr erwehren. Amen. Wie viele wollen das? Halleluja. Ein entscheidendes Stichwort, das für mich entscheidend war, wirklich in der Tiefe da anzukommen, ja, in dem, was das Wort diese Herrlichkeit Gottes nennt. Ich habe gestern schon einige Schriftstellen zitiert, Johannes 17 zum Beispiel, wo Jesus sagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die ich von dir bekommen habe, die habe ich ihnen gegeben. Ja? Das heißt, wir sind für diese Substanz. Ich habe gestern auch gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz. Ja? Wir sind für diese Substanz der Herrlichkeit Gottes bestimmt. Wir sind für diesen Lebensraum bestimmt. Und ein entscheidendes Stichwort für dich und für mich, um tatsächlich kontinuierlich in dieser Dimension der Herrlichkeit zu leben, ist das, was Jesus Christus am Kreuz ganz am Schluss gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es ist vollbracht. Amen. Sag mal, es ist vollbracht. Was war vollbracht in dem Moment, wo Jesus das Erlösungswerk beendet hat? Ich habe es gestern schon gesagt. Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit des Vaters waren, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Das war das vollkommene, oder das ist das vollkommene Erlösungswerk von Jesus Christus. Und er hat am Ende, als er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat und als er seinen Geist ausgegossen hat, da wurde dieses Siegel gesetzt, das er bereits am Kreuz ausgesprochen hat, nämlich es ist vollbracht. Und es bedeutet für uns und es bedeutet für dich und es bedeutet für mich, was die Herrlichkeit Gottes betrifft, was diesen Lebensraum seiner Herrlichkeit betrifft, was diesen Lebensraum im Geist, im Übernatürlichen betrifft, es bedeutet, dass wir schon da sind. Und das war für mich die entscheidende Erkenntnis, weil lange Jahre habe ich wirklich gedacht, ich muss mich da reinarbeiten. Und ich weiß, in den 90er Jahren gab es eine Erweckung in Amerika, wo wir auch uns stark haben von berühren lassen. Und da wurde dann gesagt, ja, die Gemeinde in Amerika hat 2,5 Jahre gebetet und gefastet und dann ist die Erweckung gekommen. Gab sogar ein Buch in Deutschland, das hieß dann, wenn Warten sich lohnt. Ja, also 2,5 Jahre warten und dann kommt die Erweckung. Und dann habe ich damals gedacht, okay, gut, 2,5 Jahre, da war ich ja noch jung, dachte ich, 2,5 Jahre, das schaffen wir. 2,5 Jahre beten und fasten, das schaffen wir. Und dann haben wir uns aufgemacht und haben wir jede Woche Gebetsabend gehabt und gebärendes Gebet und schreiendes Gebet und proklamierendes Gebet und was weiß ich, Purzelbaumgebet und alle möglichen Arten von Gebet. Und nach 2,5 Jahren war nichts passiert. Dann habe ich gedacht, okay, gut, bei uns kommt eine ganz besonders große Erweckung, weil bei uns dauert es ein bisschen länger. Halleluja. Also beten und fasten wir weiter. Ja, und nach 3 Jahren war aber immer noch nichts passiert, nach 4 Jahren auch nicht. Und irgendwann mal war ich einfach vollkommen frustriert. Und ich danke dem Herrn in seiner Gnade, dass er mir die Offenbarung gegeben hat, die ich euch heute predigen darf. Und diese Offenbarung ist so einfach, aber gleichzeitig auch so tiefgehend und gleichzeitig so entscheidend. Und diese Offenbarung heißt, hey, wir haben bereits alles, was wir brauchen. Amen. Es ist schon da. Wir sind schon da. Wir müssen uns nicht mehr reinarbeiten. Jesus Christus hat das Erlösungswerk vollständig stellvertretend für uns vollbracht. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Amen. Sagst du da auch Amen? Halleluja. Preist den Herrn. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Fabel, das ist so eine Fabel, die hatten wir uns als Kindern erzählt, wie viele von euch diese Fabel vom Hase und vom Igel kennen? Wer kennt es? Okay, einige. Aber für die, die es nicht kennen, erzähle ich es nochmal. Aber es ist auch, ich würde es so erzählen, weil es einfach wichtig ist oder ein gutes Bild ist für das, was ich euch sagen will. Also bei diesem Hase und Igel ist es so, der Hase und der Igel machen eine Wette. Ja, der Igel ist ganz kühn und sagt, hey, ich renne genauso schnell wie du, Hase. Das ist schon mal sehr vermessen eigentlich für einen Igel zu sagen, ich renne so schnell wie du, Hase. Und der Hase sagt, okay, Herausforderung angenommen, wir machen ein Wettrennen. Hier ist der Start, dort ist die Ziellinie und wir rennen einfach immer hin und her. Und wer zuerst an der anderen Linie ist, kriegt einen Punkt. Ja, so. Und hat gewonnen, hat die Runde gewonnen. Und der Igel sagt, okay, ist alles klar, machen wir. Und dann beginnen sie gemeinsam an der Startlinie. Der Hase gibt alles, was er hat, rennt und kommt an der gegenüberliegenden Ziellinie an. Nur um festzustellen, dass dort der Igel sitzt und sagt, ich bin schon da. Der Hase denkt sich, das kann doch gar nicht wahr sein, ich muss noch schneller rennen. Also rennt er noch schneller und rennt wieder zurück zur anderen Linie und dort an der Linie sitzt wieder der Igel und sagt, ich bin schon da. Und der Hase denkt, ich muss noch schneller rennen und strengt sich noch mehr an und boom, saust los und wieder zur anderen Seite, aber wieder sitzt der Igel da und sagt, ich bin schon da. Und so geht's ein paar Mal und manchmal, solche Märchen sind ja manchmal grausam, weil das Ende der Geschichte ist, dass der Hase tot umfällt und sich dann rausstellt, dass es nicht nur einen Igel gibt, sondern zwei Igel, die allerdings Zwillingsbrüder sind und sich deswegen vollkommen gleich sehen. Und der eine Igel sitzt immer an der einen Linie und der andere Igel sitzt immer an der anderen Linie und während der Hase losrennt, bleibt der andere Igel sitzen. Und auf der anderen Seite ist sein Zwillingsbruder und sagt immer, ich bin schon da und treibt den Hasen zur Weißglut, bis er tot umfällt. Okay, ist ein grausames Märchen, aber es bringt etwas zum Ausdruck und das möchte ich dir jetzt erklären. Du kannst hier genau finden, ich sag mal, du findest mich in den 90er Jahren im Hasen und du findest mich heute im Igel. Oder du könntest es auch so ausdrücken, du findest den, ich sag mal, den religiösen Christen, der noch nicht richtig verstanden hat, was das Evangelium alles für ihn vollbracht hat und für ihn getan hat. Du findest ihn in dem Hasen. Er versucht zu rennen und er versucht zu tun und er versucht zu machen, um einfach dahin zu kommen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, Pastor Georg, ich habe dein Buch Reise in die Herrlichkeit gelesen und es ist ja echt stark, die Zeugnisse und so weiter. Und dann sagen sie, ja, aber wie komme ich jetzt in diese Herrlichkeit hinein? Was muss ich tun, um in diese Herrlichkeit hineinzukommen? Und dann sage ich ihnen immer, hey, lies nochmal in dem Buch, da gibt es ein Kapitel. Und dieses Kapitel heißt, in die Herrlichkeit hineinfallen. Denn ich habe mich nicht in die Herrlichkeit hineingearbeitet und du kannst dich auch nicht in die Herrlichkeit hineinarbeiten, sondern du fällst im Vertrauen auf das, was Jesus bereits getan hat, in diese Herrlichkeit hinein. Amen. Weil Jesus, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Gleichnis, Jesus ist, ja gemäß der Bibel, ist Jesus dein großer Bruder. Amen. Es heißt in Römer 8, 29 heißt es, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und wir sind bestimmt, ihm gleich zu sein. 1. Johannes 4, 17, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also wie ist es in diesem Gleichnis? Da ist auf der einen Seite der eine Igel, ja, das bist du, und da ist der Hase und der rennt, das ist der Religiöse, ja, und da ist da der eine Igel und der andere Igel auf der anderen Seite ist sein Zwillingsbruder. Und weißt du, während der Religiöse immer rennt und rennt, sagt mein Zwillingsbruder, mein erstgeborener Bruder, mein großer Bruder, sagt die ganze Zeit, hey, ich bin schon da und wenn du in ihm bist, dann bist du auch schon da. Amen. Amen. Mein Bruder ruft ständig, hey, ich bin schon da und du bist auch schon da, weil ich habe gesagt, dieselbe Herrlichkeit, die ich vom Vater bekommen habe, habe ich dir bereits gegeben. Halleluja, du hast alles, was es braucht. Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Wir müssen nicht irgendwo hinrennen, um einfach oder ins Hinarbeiten, um in diese Herrlichkeit zu kommen, sondern wir haben bereits alles, was es braucht. Amen. Also sei ein Igel, nicht ein Hase. Sag mal zu deinem Nachbarn, sei ein Igel. Nicht ein Hase. Halleluja. Sag ihm mal, dein Zwillingsbruder ist schon angekommen und du in ihm. Amen. Weil wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du in Christus bist, dann bist du in dem drin, der es bereits geschafft hat. Dann hast du es schon geschafft. Halleluja. Und dann kannst du, weißt du, manchmal, wenn deine eigene Seele kommt und sagt, oh, ich glaube, ich muss noch mehr machen, ich muss einfach noch mehr fasten, ich muss noch mehr beten, ich muss noch mehr dies und weißt du, und ich sag, das ist alles gut, verstehst du? Wir beten viel und wir haben bei uns bei Glory Life, wir haben 24 Stunden rund um Gebet, wo fast alle Stunden die ganze Woche über abgedeckt sind, wo permanent gebetet wird. Gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist Gebet so, so wichtig. Aber weißt du, es gibt einen Unterschied, ob du betest von einer Position heraus, dass du glaubst, du musst jetzt irgendwie den Vater dazu bringen, durch dein gutes Werk und durch deine Entschiedenheit und durch deine Kraft, musst du Gott im Himmel dazu bringen, dass er irgendwas tut. Oder ob du aus der Position heraus betest, hey, ich bin schon da und von dort, von oben her, setze ich den Willen Gottes hier unten auf der Erde frei. Also unser Lobpreis, unsere Gebete, die sollten nicht sein von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Weil wir sind schon da. Sag nochmal, wir sind schon da. Noch eine Schriftstelle dazu, Epheser 2, Vers 6, da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, damit er also sichtbar werde, dieser überragende Reichtum in uns, an uns und durch uns in Christus Jesus sichtbar werde. Und jetzt kommt Vers 8 und da heißt es, denn aus Gnade, sag mal aus Gnade, seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus oder seine neue Schöpfung, kannst du auch sagen, ist ein bisschen altmodisch ausgedrückt, wir sind seine Neuschöpfung in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihn wandeln brauchen. Amen. Das heißt, Gott hat all die guten Werke, die er für dich vorgesehen hat, bereits bereitet. Und du musst nur noch mit deinen Füßen da eintreten. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich ermutigen zu einem Lebensstil des Glaubens an das Übernatürliche in deinem Leben. Beginne zu glauben, dass tatsächlich du übernatürlich geführt bist. Dass es niemals ein Zufall ist, wo du deinen Fuß hinsetzt als ein Sohn der Herrlichkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, ist kein Zufall, dass du heute neben mir sitzt. Ja. Also, vieles von dem, was wir erleben oder nicht erleben, hängt davon ab, in welchem Bewusstsein wir leben. Glauben, weißt du, Glaube ist nicht ein Werk, das wir vollbringen. Glaube ist auch nicht eine Verstandesakrobatik, dass du sagst, okay, ich will jetzt wirklich glauben, ich streng mich jetzt an, ich glaube jetzt, dass mein Knochen in die richtige Ordnung kommt, dass meine Bandscheibe in die Ordnung kommt, ich streng mich an, ich glaube. Kannst du manchmal so verkrampft sein vor Pseudoglauben, weil es ist gar kein Glaube, dass du gar nicht mehr empfangen kannst. Weil Glaube ist kein Werk, sondern Glaube ist ein Geschenk Gottes und es kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes ist dafür gegeben, nicht um dir ständig, also das Wort des Evangeliums jedenfalls, das Wort des neuen Bundes ist dir nicht gegeben, um ständig an dich zu appellieren, mach dieses, mach jenes, mach das, mach das so, mach das so, mach das so, sondern das Wort des Evangeliums ist dir gegeben, um dir ein Bewusstsein zu bauen, was Jesus Christus für dich vollbracht hat, was du durch ihn also tust, wo du durch ihn zu Hause bist, was durch ihn möglich ist. Und je mehr dieses Wort in dein Herz fällt, umso mehr kommt diese Glaubenssubstanz in dir hervor. Du kannst es auch Bewusstsein nennen. Und je mehr Bewusstsein du hast, umso mehr folgt dir von dem, was du glaubst. Amen. Also wenn du in dem Bewusstsein lebst, dass das Übernatürliche dir folgt, generell, weißt du, wenn du dich entscheidest, weißt du, ich würde dir einfach empfehlen, immer mal wieder zu sagen, so Herr, ich steige bewusst aus jedem natürlichen Lebensstil. Und ich trete bewusst ein in deine übernatürlichen Möglichkeiten. Amen. Weil sie sind bereitet. Sie sind für uns vorgesehen. Weißt du? Ich meine, es ist wie bei Petrus. Ja? Petrus wurde von Jesus aufgefordert. Jesus ging auf dem Wasser und Jesus sagte zu Petrus, komm zu mir. Amen. Wo musste er hin? Er musste raus aus dieser Sicherheitszone und er musste in den Bereich des Übernatürlichen steigen. In dem Moment, wo er aus dem Boot ausstieg, stellte er fest, was stellte er fest? Dass das Wasser trägt. Bis heute rätseln die Forscher daran herum, wie das möglich sein kann. Und auch dein Verstand wird in 1000 Jahren nicht rauskriegen, wie Gott es gemacht hat. Das ist ja immer die Frage, was hat er gemacht? Wurde einfach das Wasser fest oder wurde Petrus extrem leicht in dem Moment? Ich meine, was war es? Ist er geschwebt oder war es Wasser plötzlich? Also das ist eine andere Konsistenz. Was ging da überhaupt ab? Kein Mensch kann das verstehen. Aber eins ist sicher, in dem Moment, wo Petrus sich entschied, nicht mehr gemäß seiner natürlichen Prägung und gemäß seinem natürlichen Verstand zu gehen, in dem Moment begann das übernatürliche Leben. In dem Moment begannen Dinge, sich übernatürlich zu fügen und übernatürlich zu führen. Amen. Halleluja. Rechne mit dem Übernatürlichen in deinem Leben. Ich habe dir eine Übersetzung mitgebracht von Römer 8, Vers 15. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Message-Übersetzung kennen. Kennt jemand die Message-Übersetzung? Das ist eigentlich eine englische Übersetzung, aber es gibt es inzwischen, glaube ich, auch auf Deutsch übersetzt. Auf jeden Fall, ich habe es selber auf Deutsch übersetzt noch aus dieser Message-Übersetzung. Und da heißt es unter anderem in Römer 8, Vers 15, dann wird so übersetzt, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ja, du hast ein Auferstehungsleben von Gott empfangen, heißt jetzt hier, ist kein grabbewachendes Leben. Es ist ein grabbewachendes Leben, also so nach dem Motto hier, unser Denkmal vom Wirken Gottes von vor 250 Jahren. Ja, wir bewachen das Grab von irgendetwas, was mal war, aber was schon längst nicht mehr aktuell ist. Verstehst du? Es ist kein grabbewachendes Leben, sondern heißt es ist abenteuerlich. Sag mal abenteuerlich. Und voller Erwartung. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnend, was kommt jetzt, Papa? Weißt du, als ein Sohn der Herrlichkeit kannst du jeden Tag neu eine kindliche Erwartung haben an das, was Gott jetzt wieder geplant hat. Halleluja. Ich glaube, dass jemand hier ist heute Morgen und du hast ein Magen-Darm-Problem immer wieder, vielleicht nennt sich Morbus Crohn oder so bei dir. Okay, komm her, weil ich habe gerade gespürt, dass Gott einfach jemanden da berühren will. Und oft ist es so, dass die Person gerade ziemlich in der Nähe ist, wenn ich so einen Eindruck habe. Okay, komm her zu mir, leg deine Hand drauf. Ja, genau. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, dass dieses Magen-Darm-Problem jetzt in die Ordnung Gottes kommt, Herr, dass diese Unruhe jetzt aufhört, Herr. Oh, ich danke dir, Herr, dass die gesamte Verdauung in die göttliche Ordnung kommt, in Jesu Namen, dass die Krämpfe aufhören, dass die Schmerzen aufhören. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Nimm mal die Hände weg. Wie fühlt sich das an?
Gut. Gut, ja.
Gut. Halleluja. Ist Frieden drin?
Ja.
Ja? Amen, Halleluja, danken wir Jesus, Amen, Halleluja. Weißt du, du solltest immer damit rechnen, dass das Übernatürliche dir folgt, wo du hingehst. Du solltest immer damit rechnen, dass du übernatürlich geführt bist. Du solltest auch damit rechnen, wenn du ein Sohn der Herrlichkeit tatsächlich bist und wenn du dich in dieser Substanz der Herrlichkeit bewegst, weißt du, dann haben deine Worte übernatürliche Substanz und übernatürliche Kraft, wenn du sie sprichst. Deswegen, guter Rat, pass auf, was du sagst. Weil du wirst haben, was du sagst. Wenn du dich als ein Sohn Gottes bewegst, als eine Tochter Gottes bewegst, du wirst haben, was du sagst. Im Guten wie im Schlechten. Also red am besten was Gutes. Du wirst es haben. Weißt du, manchmal völlig unbewusst. Ein Beispiel zum Beispiel, ich hatte, nachdem mein erstes Buch erschienen war, wurde es als erstes auf Englisch übersetzt auch. Und nachdem es auf Englisch übersetzt war, habe ich eines Tages einfach mal zu meiner Frau gesagt und habe einfach so, ohne jetzt, das war jetzt kein Gebet oder irgendwas, und ich habe einfach gesagt, weißt du was, ich hätte gerne, dass die nächste Sprache, in die mein Buch übersetzt ist, dass die nächste Sprache Chinesisch ist. Das hatte ich einfach so in mir drin. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass ich vor über 30 Jahren mal in China war, ein halbes Jahr, und dass ich einfach auch eine gute Beziehung, innere Verbindung einfach habe zur chinesischen Untergrundkirche und so weiter. Aber Ich habe das einfach so vor mich hingesagt, habe gesagt, das nächste Sprache, in die ich es gerne übersetzt haben möchte, ist Chinesisch. Ich wusste aber überhaupt nicht, wie das passieren soll. Ich habe auch keinerlei Schritte unternommen, dass das passiert, weil ich kannte in dem Moment niemanden, der es mir hätte übersetzen können auf Chinesisch. Also habe ich gar nichts getan, sondern ich habe es einmal gesagt und dann habe ich es, glaube ich, noch ein zweites Mal auch nochmal nur meiner Frau gesagt. Ich habe sonst niemand gesagt, habe nur nochmal gesagt, ich hätte gerne, dass die nächste Sprache, in der mein Buch übersetzt wird, Chinesisch ist. Und dann bin ich 3 Monate später nach Amerika geflogen, nach Arizona, und habe dort auf einer Konferenz gepredigt, war da eingeladen als Sprecher, und da waren noch 2 andere Gastsprecher. Und als ich gepredigt habe, saß in der ersten Reihe eine junge chinesische Frau, so Ende 30 etwa, und es stellte sich raus, dass sie eine chinesische Untergrundkirchenleiterin war, die durch verschiedene übernatürliche Dinge einfach nach Arizona gekommen war, um auf dieser Konferenz teilzunehmen. Allerdings nicht wegen mir. Ich war der einzige Gastsprecher, den sie nicht kannte auf dieser Konferenz. Also wegen mir war sie nicht gekommen. Aber als ich predigte, wurde sie so berührt vom Heiligen Geist. Ich hatte auch ein prophetisches Wort für sie, erinnere ich mich noch. Und wurde sie so berührt, dass sie in der Pause kam. Sie hatte dann gesehen, mein Buch auf Englisch war am Büchertisch, hatte das Buch gesehen. Und sie kam zu mir und sagte, Pastor Georg, ich würde gerne dein Buch auf Chinesisch übersetzen. Und ich war erstmal zögern, weil manchmal bieten dir Leute an, dein Buch zu übersetzen und dann hast du nachher eine schlechte Übersetzung und das mag ich nicht so gern, weil ich mag das auch nicht, wenn englische Bücher dann schlecht auf Deutsch übersetzt werden. Und so wollte ich erstmal wissen, habe erstmal gesagt, kannst du das überhaupt, hast du sowas schon mal gemacht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe schon ganz viele Bücher aus dem Englischen, christliche Bücher aus dem Englischen ins Chinesische übersetzt, ich kann das. Und dann habe ich gesagt, ja, und wann willst du das machen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin jetzt noch 4 Wochen in Florida bei einer Freundin und ich werde diese 4 Wochen benutzen, um dein Buch auf Chinesisch zu übersetzen. Da habe ich mir gedacht, wow, recht kühn hier, 355 Seiten oder was, ne? In 4 Wochen übersetzen, da muss ich ganz schön diszipliniert sein. Und da dachte ich, okay, mehr als dass es nicht macht, kann ja nicht passieren. Also habe ich gesagt, gut, ich gebe dir die Erlaubnis, übersetz mein Buch auf Chinesisch. Und dann ist sie nach Florida gegangen. Und was ich nicht wusste war, dass Gott ihr gesagt hatte, bevor sie nach Florida ging, hatte Gott zu ihr gesprochen und gesagt, weil sie wollte, nachdem sie in Amerika war, wollte sie noch auf eine Missionsreise nach Indien weiterfliegen. Aber sie hatte nicht das Geld für den Flug, um dorthin zu fliegen. Und Gott hat zu ihr gesagt, wenn du das Buch von Pastor Georg auf Chinesisch übersetzt haben wirst, dann werde ich dir das Geld geben, um nach Indien zu fliegen. Und dann bekam ich eine Mail tatsächlich 4 Wochen, nachdem sie 4 Wochen in Florida war, bekam ich eine Mail und sie sagte, heute Mittag bin ich fertig gewesen, dein Buch zu übersetzen und heute Abend kam per Wire oder was auch immer, also per Überweisung, kam genau die Summe rein, die ich brauche, um nach Indien zu fliegen. Und gleichzeitig war es noch so, dass dann am Abend auch noch ein Hurricane kam nach Florida, so dass es genau die Zeit war, wo sie am besten Florida verlassen hat. Verstehst du? Und Gott hat es alles so übernatürlich geführt und inzwischen ist das Buch ja auf Chinesisch auch längst erschienen und so weiter. Und es war tatsächlich die 3. Sprache, in der das Buch übersetzt wurde, war Chinesisch. Genauso, weißt du, wie ich es einfach im Verborgenen gesprochen habe. Überhaupt nicht mal gebetet. Ich will dir das einfach als ein Beispiel zeigen. Nicht, um dir zu zeigen, dass ich irgendwie powerful bin, sondern das ist die Power von Jesus Christus in dir. Das ist die Power auf deinen Worten. Das ist die Kraft, die in diesem Es ist vollbracht liegt. Weißt du, der Raum ist offen. Der Raum des Übernatürlichen ist offen in deinem Leben. Sei dir dessen bewusst. Weißt du, sei dir dessen bewusst und sei dir auch dessen bewusst, dass du manchmal sogar unbewusst Dinge auslöst im Geist. Weil das war vollkommen unbewusst. Ich habe das einfach gesagt, aber ich habe mir keine weiteren Gedanken gemacht. Ich habe mir nicht überlegt, wie wird es gehen. So, ich dachte halt, naja gut, irgendwie, es war halt dieser Wunsch. Verstehst du? Es war vollkommen unbewusst. Aber manchmal löst du unbewusst Dinge aus. Manchmal passieren unbewusst Dinge in deinem Leben und du denkst, wozu ist denn jetzt das gut? Was ist denn jetzt das? Was heißt denn jetzt das? Was bedeutet denn jetzt das? Ich glaube, dass jemand hier ist heute Morgen und du hast in der letzten Zeit schon mindestens 3 Mal immer wieder einen ganz ähnlichen Traum gehabt. Und zwar ein Traum, der wirklich dämonisch ist. Also wirklich, es hat mit dämonischen Mächten zu tun, die einfach im Traum dich bedrohen. Und du hast dich wirklich gefragt, was soll das? Was bedeutet das? Was soll ich damit machen? Okay? Wen betrifft es? Streck einfach mal deine Hand aus. Die letzte Zeit hat sich immer wieder wiederholt bei dir. Okay, komm mal nach vorne. Komm mal nach vorne. Halleluja. Stell dich daher. Weil Gott sagt, das, was der Feind zum Bösen gedacht hat, habe ich zum Guten gedacht. Und Gott sagt, du bist eine Träumerin für mich. Und du bist ein prophetisches Gefäß für mich. Und da ist ein prophetischer Fluss, den ich freisetzen möchte in deinem Leben. Aber ich sage jetzt in dem Namen Jesus, kann jemand hinter ihr stehen vielleicht, weil es kann manchmal gefährlich sein. Aber ich sage jetzt in dem Namen Jesus, jeder Geist der Angst verlässt dich jetzt. Jede Wurzel von Angst, jede Wurzel von Zwang, jede Wurzel von Unfreiheit verlässt dich jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt raus aus dir, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Schau mich mal an. Vater, im Namen Jesus setze ich jetzt göttliche Träume frei. Ich setze himmlische Träume frei. Ich setze Träume frei, die so klar sind, dass du weißt, es sind Träume von Gott. Du wirst sie vielleicht nicht immer gleich verstehen, vielleicht brauchst du jemand anders, der sie dir auslegt. Vielleicht brauchst du eine Gabe der Auslegung, aber du wirst wissen, das sind Träume von Gott, das ist eine Klarheit. Seine Klarheit, weil Gott, was der Feind zum Bösen gedacht hat, hat Gott zum Guten gedacht. Dass du diese Träume hattest, ist nur ein Zeichen dafür, dass eigentlich Gott in dich diese Gabe hineingelegt hat. Aber der Feind hat sie besetzt gehabt. Aber das ist jetzt vorbei, in Jesu Namen. Und du wirst gute, göttliche, himmlische Träume haben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. 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 Oh, danke, Jesus. Du weißt nicht, zu was manchmal was gut ist. Amen. Aber weißt du, ich möchte dich ermutigen, im Vertrauen zu gehen, in dieser Sicherheit zu gehen, aus diesem Bewusstsein zu gehen. Ich bin schon da. Weißt du, dir kann nichts mehr passieren. Schau, ich lese dir noch eine Schriftstelle vor, weil das baut uns einfach Bewusstsein. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Es gibt viele Lieblingsstellen von mir in der Bibel, aber das ist definitiv eine meiner Lieblingsstellen. Die fasst es auch gut zusammen, was ich bisher gesagt habe. Das ist Römer 8, Vers 29 bis 30. Einen Teil habe ich schon zitiert, aber ich möchte es jetzt zu Ende lesen. Da heißt es nämlich, denn die, die er vorher erkannt hat, also die Jesus vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und zwar dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also der Vater hat dich vorherbestimmt, so zu sein wie Jesus. Damit nämlich er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, denk immer dran, ja, der Zwillingsbruder. Das ist Jesus, Amen. Und du bist ihm gleichförmig. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt heißt es weiter, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Auch das ist passiert, weißt du, ganz egal, was der Feind dir mal sagen mag, ganz egal, weißt du, wo der Feind dich anklagen mag und sagen mag, da hast du versagt und warum bist du da nicht schon weiter und wie sieht's da aus und da ist noch was in deinem Leben, was noch nicht passt. Weißt du, er hat dich schon gerechtfertigt. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt Paulus in Römer 3, 23, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Gnade und durch den Glauben an Christus Jesus. Amen. Das heißt, du bist schon gerechtfertigt. Es ist schon vollbracht, auch da. Er wurde für dich zur Sünde, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest in ihm. Das heißt, ganz egal, wie du dich manchmal morgens fühlst, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, oh meine Güte, wie sieht die denn aus oder wie sieht der denn aus? Du bist gerechtfertigt. Halleluja. Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat alles vollbracht, damit es bei dir passt. Du hast es geschafft. Weißt du, als Christen sind wir die, die es geschafft haben. Manchmal wirkt es genau umgekehrt. Die Menschen in der Welt wirken manchmal so, die tun so, wie wenn sie es geschafft hätten. Und die Christen, die buckeln rum und arbeiten und boah, wir sind immer noch nicht genug und wir müssen noch frömmer sein, wir müssen noch dieses und jenes und so weiter. Dabei sind wir diejenigen, die es geschafft haben. Wir sind nicht die Hasen, wir sind der Igel. Amen. Halleluja, ich lese weiter. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und jetzt kommt, das ist der Hammer, verstehst du? Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wuhu! Hat. Sag mal hat. Hat, 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 hat. Amen, nicht wird, 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 wird. Nicht vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sondern hat, 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 hat. Er hat dich bereits verherrlicht. Er hat dich bereits gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hat dich bereits versetzt an himmlische Orte. Er hat dich bereits umgeben mit dieser übernatürlichen himmlischen Substanz. Und sie folgt dir, wo immer du hingehst und wo immer du sie brauchst. Amen. Ich weiß noch, meine Frau und ich, einmal waren wir, da waren wir auch in Arizona, aber das war ein anderer Anlass, da haben wir einen Freund besucht in Arizona. Und nach dem Besuch bei dem Freund sind wir mit dem Mietwagen nach Phoenix gefahren, weil der wohnt in Nord-Arizona, nach Phoenix, um dort unser Flugzeug zu bekommen, das uns nach San Francisco bringen würde und dann von San Francisco wieder nach Deutschland, weil wir am Sonntag wieder in der Gemeinde sein wollten zum Predigen. Und wir sind mit dem Mietwagen losgefahren und das Erste, was passiert ist, war, dass wir uns da mitten in der arizonischen Wüste mehr oder weniger, sind wir einmal falsch abgebogen und es hat uns gleich mal eine Dreiviertelstunde gekostet, weil da ist ja nicht so einfach, dann, wenn du dann irgendwann feststellst, oh, du bist eine halbe Stunde in die falsche Richtung gefahren. Dann, okay, dann, ja, also haben wir eine Dreiviertelstunde verloren, dann kamen wir, also wir waren immer noch einigermaßen in der Zeit, als wir den Stadtrand von Phoenix erreichten, aber dann war in Phoenix Stau ohne Ende und es ging fast nichts vorwärts, also haben wir weiter Zeit verloren, kamen dann schlussendlich an bei dieser Mietwagenstation, da waren wir schon sehr knapp in Bezug auf den Flug, dann haben wir den Mietwagen in Hektik verlassen, sind mit dem Bus zum Terminal gefahren. Als wir im Bus zum Terminal waren, stellen wir plötzlich fest, dass was war es alles? Der ganze Rucksack mit meiner Bibel und allem drin im Mietwagen geblieben war. Und haben gedacht, oh Gott, das geht gar nicht. Also meine Bibel, das ist meine Bibel, da ist alles angestrichen von vorne bis hinten. Die ist schon ein bisschen alt und speckig und schon halb zerrissen, aber ich will keine andere Bibel, weil da weiß ich genau, weißt du, wenn du zu mir sagst, Römer 8, Vers 31, dann weiß ich, das steht rechts unten in dieser Bibel und das ist orange angestrichen, weißt du. Also ohne die Bibel kann ich gar nicht leben, verstehst du? Also gut, ist jetzt übertriebenes Bekenntnis, aber ich nehme das wieder zurück. Aber auf jeden Fall haben wir dann zu dem Schaffner gesagt, von diesem Busfahrer gesagt, wir müssen dringend wieder zur Mietwagenstation, was machen wir da? Der war dann so nett und hat extra, als er dann die anderen am Terminal rausgelassen hatte, ist er extra nochmal zurückgefahren mit uns, hat uns zur Mietwagenstation zurückgefahren, wir den Rucksack rausgeholt, Irina zurückgefahren, genau, ich blieb an dem einen Terminal und Irina zurückgefahren, den Rucksack geholt, wieder gekommen, dann war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war es noch, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so bis zum Abflug, verstehst du? Also da wird's schon sehr kritisch. Und dann haben wir auch noch festgestellt, dass wir im falschen Terminal waren. Und Phoenix gibt's, also da ist nicht so, dass du einfach zu Fuß mal schnell zum anderen Terminal gehst. Also mussten wir nochmal mit dem Bus zum anderen Terminal fahren. Und als wir bei dem anderen Terminal ankamen, und da wir rasten wirklich rein, ich meine, Glaubenshelden, wie wir sind, ne? Obwohl wir ja gebetet haben, wir haben gesagt, Herr, halte dieses Flugzeug an. Wir haben einfach zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, halte dieses Flugzeug an, weil wir wussten, wenn wir dieses Flugzeug nicht bekommen, bekommen wir unseren Anschluss in San Francisco nicht und dann sind wir sonntags nicht in der Gemeinde. Wir haben gesagt, halte dieses Flugzeug an. Und dann sind wir da reingesaust, 30 Minuten vor Abflug da zum Check-in erstmal, ja? Und haben nur zu diesem Check-in-Menschen, der da stand, haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich unseren Flug nach San Francisco bekommen und er schaut uns nur so an und sagt, San Francisco hat Verspätung. Und wir so, okay, Halleluja. Das hört sich schon mal gut an. Wir haben uns natürlich trotzdem beeilt, weil wir wussten ja nicht, wie viel Verspätung der hatte und wir waren ja wirklich extrem spät dran. Und wir schlussendlich, nachdem wir durch alles durch waren, kamen wir so ziemlich genau zur Abflugzeit, wo normalerweise ja alle schon im Flugzeug sitzen und natürlich du nicht mehr reinkommst, kamen wir dann schlussendlich an diesem Boarding Gate an und da saßen die Leute alle noch und da kam gerade die Durchsage und wurde gesagt, es tut uns total leid, der Flug nach San Francisco hat leider Verspätung und zwar liegt es daran, dass einfach in San Francisco sich Nebel gebildet hat und deswegen können wir leider dort nicht landen und dann sind die, und sie sagten 3 Stunden Verspätung. Und dann sagten die, dann haben die anderen Passagiere, sind ja versierte Leute mit ihrem Handy, haben sofort geguckt und sind hingelaufen zum Counter und gesagt, das stimmt doch gar nicht, San Francisco scheint die Sonne, hier kommt's doch im Internet, was erzählen Sie uns da? Und dann haben sie es nochmal berichtigt und dann haben sie gesagt, ja, es stimmt, in San Francisco scheint die Sonne, aber über der Landebahn, über der unser Flugzeug landet, hat sich eine Wolke gebildet. Und da dachte ich, wow, das kommt mir bekannt vor. Wolke, damit kann ich was anfangen. Und dann haben wir gesagt, Irina und ich saßen dann da und haben gesagt, okay, 3 Stunden Verspätung, das ist jetzt aber auch ein bisschen zu viel des Guten, das geht auch gar nicht, weil wir haben mitten in der Nacht in San Francisco angekommen und dann haben wir gesagt, Herr, wir sind jetzt hier. Du kannst die Wolke jetzt auflösen. 5 Minuten später, wirklich, erzähl keine Lüge, 5 Minuten später kam die Durchsage und die Ansagerin sagte, wir haben eine gute Nachricht für Sie, die Wolke über der Landebahn in San Francisco hat sich eben aufgelöst, wir können jetzt starten. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Amen, verstehst du? Weißt du, Mit solchen Dingen kannst du rechnen als ein Sohn der Herrlichkeit. Wie gesagt, wenn wir zu dem Zeitpunkt noch mehr in diesem Bewusstsein gewandelt wären, dann wären wir gar nicht hektisch zum Flughafen gelaufen. Dann wären wir gar nicht außer Atem da angekommen. So hätten wir gesagt, okay, wie auch immer, wir haben gebetet, wir haben gesprochen, San Francisco ist verspätet oder wie auch immer, keine Ahnung, was passiert, aber wir kriegen den Flug. Ich sagte ehrlich, so weit waren wir noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wir sind trotzdem dankbar, dass Gott Gnade hat. Amen. Halleluja. Also rechne damit. Das ist ein Punkt, den ich dir sagen möchte. Rechne damit, dass du übernatürlich von Gott geführt bist. Ein weiterer Punkt, den ich dir sagen möchte und mit dem ich dich ermutigen möchte, ist, rechne damit, dass wo du hinkommst, sich die Atmosphäre übernatürlich verändert. Weil du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Jesaja 60, Vers 1 heißt es, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Also was ist Licht? Licht ist Leben. Licht ist Liebe. Licht ist immer positiv. Amen. Und Jesaja 60 ist nichts anderes als eine Prophetie für uns, die wir im neuen Bund leben. Und er sagt dir damit, und das möchte ich dir heute Morgen wirklich auch zum Schluss, möchte ich wirklich prophetisch in dich hineinsprechen. Gott spricht zu uns in dieser Zeit, zum Leib Christi, zu jedem Einzelnen von uns. Und er sagt, steh auf, sei Licht. Mit anderen Worten, sei der, der du immer warst aus der Sicht Gottes. Sei der, der du durch Jesus Christus bist. Sei dieser Herrlichkeitsträger. Erhebe dich zu dieser Dimension. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Amen. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen. Also es ist an der Zeit, dass wir uns als Christen erheben. Also dass wir uns nicht mehr deckeln lassen von den Mächten der Finsternis und des Feindes, die uns sagen, wer bist du eigentlich, was bist du eigentlich, was kannst du eigentlich, wo bist du eigentlich? Weißt du, sondern dass wir ihm klar entgegenhalten und dass wir sagen, hey, wenn du mich fragst, wer ich bin, dann sage ich, ich bin ein Sohn Gottes. Wenn du mich fragst, wo ich bin, dann sage ich, ich bin in der Herrlichkeit zu Hause. Ich bin gleichzeitig im Himmel und gleichzeitig hier auf der Erde. Und wenn du mich fragst, was ich kann, dann sage ich, alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Amen. Das heißt, es gibt kein Limit. Weißt du, Gott möchte das Limit vom Leib Christi wegnehmen, das Limit der Möglichkeiten. Wir haben manchmal so Limits, wir sagen, ja, das kann Gott tun oder das kann Gott nicht tun. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel, das ist so interessant, war ich eingeladen von einem evangelischen Pfarrer in der Landeskirche von Württemberg und der hat mich eingeladen zu einer Tagung von anderen evangelischen Pfarrern. 35 evangelische Pfarrer waren versammelt, um etwas von mir zum Thema Heil und Heilung zu hören. Ja, und sie wollten also so aus der Praxis hören, was tut Gott und so weiter. Und die waren natürlich sehr unterschiedlich. Die einen waren sehr offen und haben total gezogen. Für einen konnte ich hinterher noch beten, ihm die Hand auflegen, weil er sagte, ich möchte einfach total mehr von Gott. Ich möchte erleben, dass Gott in meiner Gemeinde wirkt und so weiter. Und andere waren ein bisschen kritischer. Und dann ging es so um verschiedene Wunder. Und dann so beiläufig, einer war der Meinung, dass man doch genauso gut zum Schamanen gehen kann und sich dort heilen lassen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, das würde ich lieber nicht machen, weil das ist der falsche Geist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die können es doch auch. Dann habe ich gesagt, ja, die können vielleicht manches, aber eins kann ich Ihnen sagen, sie haben nicht die Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Deswegen habe ich noch nie gehört, dass ein Esoteriker oder ein Schamane oder irgendjemand sonst erlebt hat, dass ein Toter wieder auferweckt wurde. Und dann hat sofort dieser Leiter von diesem Treffen, der Pfarrer, schaut mich an und hat gesagt, haben Sie denn schon mal erlebt, dass ein Toter auferweckt wird? Dann habe ich gesagt, ja, schon ein paar Mal. Dann hat der eine Pfarrer, ein Pfarrer hin, hat sofort gesagt, jetzt bin ich raus. Also alles, was recht ist. So. Ungefähr. Also Heilung vielleicht, aber Totenauferweckung, jetzt hört's auf. Dann habe ich gesagt, na, was steht in Matthäus 10, Vers 7? Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke. Und dann schon an zweiter Stelle, das überlesen wir manchmal, an zweiter Stelle steht schon weg Tote auf. Da hat er gesagt, ja, das mag ja sein, aber Totenauferweckung, nein. Dann wollten sie ein Beispiel von mir hören, habe ich ihnen eins erzählt. Und dann haben sie nichts mehr gesagt, aber... Verstehst du? Ich wollte es einfach als Beispiel sagen. Manchmal legen wir so ein Limit. Das eine ist möglich, aber das andere ist nicht möglich. Dabei sollten wir so sein, wie ich es am Anfang zitiert habe in Römer 8, Vers 15, wie die Kinder. Was kommt jetzt, Papa? Was hast du noch? Weißt du, wir sollten uns nie zufrieden geben mit dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Weißt du, ich bin sag mal so, ich bin im Frieden mit dem, was ich bin und wo ich bin und was ich erlebe, verstehst du, bin ich im Frieden und gleichzeitig bin ich aber nicht zufrieden in dem Sinne, dass ich mich nicht mehr ausstrecke und sage, Herr, da gibt's noch viel mehr. Manchmal sagen Leute und sagen zu uns, hey, in eurem Dienst passieren zu viele Wunder. Dann sage ich, hey, aus meiner Sicht passieren viel zu wenige Wunder noch, weil solange noch irgendeiner nach Hause geht und nicht, dass sein Wunder empfangen hat und nicht geheilt ist, sind es immer noch zu wenig Wunder. Also ich strecke mich danach aus, dass noch mehr passiert. Wie gesagt, nicht, dass ich gesagt hätte, dass ich Zeichen und Wundern hinterherlaufe, sondern ich jage ihm hinterher, ich jage Jesus hinterher. Ich möchte ihn tiefer erkennen, so wie Paulus es gesagt hat. Ich jage dem nach, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden tiefer zu erkennen. Und dann weiß ich, dann passiert mehr. Also ich bin hungrig. Bist du auch hungrig? Sind hier ein paar Hungrige? Halleluja. Also da ist eine Verheißung auf dem Hunger. Amen. Jesus hat gesagt, selig sind die, die hungrig sind nach der Gerechtigkeit. Die hungern und dürsten. Amen. Und wir sollten hungern und dürsten als Leib Christi. Wir sollten sagen, Herr, alles, was in deiner Herrlichkeit enthalten ist, alles, was in dir möglich ist, wollen wir erleben. Wenn Jesus gesagt hat, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die gleichen Dinge tun, die ich tue und noch größere drüber hinaus, dann kann ja keiner von uns sagen, dass er da schon ist. Oder? Weißt du, mein Vergleichspunkt ist nicht irgendjemand anders, dass ich sage, oh, wow, bei mir passieren vielleicht mehr Wunder wie bei dem oder da passiert mehr das oder mehr jenes oder der hat mehr das oder der hat mehr das. Weißt du, das ist nicht mein Vergleichspunkt. Ich bin auch, weißt du, wenn ich jemanden sehe, der in einem bestimmten Bereich mehr hat als ich, dann bin ich in keiner Weise eifersüchtig, sondern sage ich, okay, Herr, ich bin genauso ein Sohn wie der, ich kann es auch haben. Amen. Gibt's keinen Unterschied, ich bin sein Liebling. Halleluja, aber mein Vergleichspunkt ist nicht irgendein Mensch oder irgendein anderer Dienst, sondern mein Vergleichspunkt ist Jesus. Weil das Wort Gottes sagt, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also wenn ich mich mit jemandem vergleiche, dann nur mit Jesus. Und da erkenne ich immer wieder neu, es gibt noch Luft nach oben. Also bin ich immer noch hungrig. Und weißt du, die Gemeinde Jesus sollte eine Gemeinde sein, die voller kindlichen Glauben, voller Hunger nach vorne geht. Und ihr sagt, jawohl, all das, was in ihm ist, all das, was in ihm möglich ist, das wollen wir sehen, das wollen wir erleben. Wir wollen erleben, dass er wirkt. Weißt du, wir wollen erleben, auch nicht nur, dass Kranke gesund werden oder dass bestimmte Wunder passieren, sondern wir wollen erleben, dass Menschenherzen transformiert werden in der Tiefe. Wir wollen erleben, dass Menschen wirklich von Neuem geboren werden. Nicht nur Gebete nachsprechen, sondern wirklich tief in ihrem Inneren verwandelt werden und wirklich sagen, hinterher sagen, wow, seit dem Zeitpunkt ist alles anders in meinem Leben zum Beispiel. Wir wollen erleben, dass Menschen versöhnt werden, die über Jahre im Hass miteinander gelebt haben, zerstritten waren. Wir wollen erleben, dass Versöhnung überall im Leib Christi kommt, dass der Leib Christi wirklich zu dieser Einheit kommt, die Jesus für uns verheißen hat und dass wir uns wirklich in dieser Einheit alle gemeinsam erheben. Wir wollen das erleben. Halleluja, wie viele von euch sind da dabei? Weißt du, wir wollen es erleben, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wir wollen es erleben, was Paulus sagt, dass Leute in unsere Gottesdienste kommen und einfach die Gegenwart Gottes so dicht ist, das Gewicht der Herrlichkeit so dicht ist, dass sie reinkommen, auf ihre Knie fallen und sagen, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Amen. Dass sie überführt werden von ihren Sünden, dass sie merken, wow, ich war ja völlig getrennt von diesem Gott. Wow, ich habe ihn ja völlig übersehen. Ich hatte ja keine Ahnung und jetzt hier erkenne ich ihn. Jetzt vor 2 Wochen hatten wir eine Taufe, ich erinnere mich an ein Zeugnis, wir hatten 10 Täuflinge, eine davon erzählt und sagte, ich bin über Jahre hinweg, habe ich Gott nicht beachtet und war und kannte ihn nicht und war nicht mit ihm unterwegs und dann kam ich dieses Jahr im April zum ersten Mal in euren Gottesdienst und in diesem Gottesdienst ist mir Gott begegnet und da habe ich ihn erkannt und seither bin ich mit ihm unterwegs und seither lebe ich mit ihm. Plötzlich, weißt du, von einem Moment auf den anderen, ohne Gott, mit Gott. Weißt du, das wollen wir erleben, sie spürte, wow, Gott ist da. Eine andere Täufling war eine Frau, ein ukrainischer Flüchtling, also sie ist eine ukrainische Geflohene aus der Ukraine und sie gab Zeugnis und sagte, ich war orthodox in der Ukraine und ich war so lala irgendwie mit Gott so ein bisschen religiös unterwegs und dann bin ich nach Deutschland gekommen und sie kam gleich, zu Anfang kam sie zu unserem Café der Begegnung, das wir haben für ukrainische Flüchtlinge bei uns und ist sofort berührt worden, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, geheilt worden, alles mögliche andere und dann sagte sie bei der Taufe, ich sag ihnen so, und dann kam ich nach Deutschland. Und hier in Deutschland ist alles voller Gott. Alles voller Gott. Überall Gott. Überall Gott. Und da dachte ich, wow, Amen, Halleluja. Das glauben wir manchmal selber nicht. Also so sollte es sein, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen, dass Menschen mit uns in Begegnung kommen und plötzlich sagen sie, wow, mit einem Mal, plötzlich ist in meinem Leben alles voller Gott. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes von uns ausgeht, weil die Herrlichkeit Gottes von uns ausstrahlt, weil die Herrlichkeit Gottes von den Söhnen und Töchtern ausgeht, die sagen, jawohl, ich bin schon da, er hat's vollbracht und ich habe es ergriffen. Amen. Halleluja. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte beten für uns. Halleluja. Weil Gott möchte uns wirklich ein Bewusstsein geben heute Morgen. Gott möchte wirklich uns unser Bewusstsein erheben. Er möchte dir wirklich, ja, weißt du, er möchte zwei Dinge tun. Zum einen möchte er dir zeigen, dass es noch so viel mehr gibt in deinem Leben, und er möchte diesen Hunger anfachen in dir, wirklich das Vollmaß dessen, wozu er dich berufen hat, wirklich auszuleben und zu ergreifen. Und zum anderen möchte er dir wirklich ein Bewusstsein dafür geben, dass es alles zur Verfügung ist, dass es alles da ist und dass er alles vollbracht hat und dass du letztendlich nur zugreifen musst, um hineinzugehen in eine andere Dimension, um hineinzugehen in diesen Lebensstil der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Streck einfach mal deine Hände aus zu ihm. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr, und dass dein Wort uns wirklich den Horizont öffnet, Herr, für das, was in dir möglich ist und für das, was du tust in dieser Zeit, Herr. Wir danken dir, dass du mächtig am Wirken bist hier in Deutschland, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht mehr auf Erweckung warten müssen, Herr, sondern wir danken dir, Herr, dass Erweckung hier ist, Herr. Wir danken dir, dass dein Geist hier ist, Herr. Wir danken dir, dass deine Herrlichkeit hier ist heute Morgen. Wir danken dir, dass deine Kraft hier ist heute Morgen, Herr. Und in dieser Kraft und in dieser Herrlichkeit ist alles, was wir brauchen, Herr, um vollkommen verwandelt zu werden, Herr, um eine vollkommen neue Perspektive zu bekommen, um geheilt, befreit und erlöst hier nach Hause zu gehen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für den offenen Himmel, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in Christus schon da sind, Herr. Halleluja. Wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Oh, wir gehören bereits in diese neue Welt. Wir gehören bereits in die Welt der Herrlichkeit Gottes, wenn wir in dir sind. Halleluja. Und wenn irgendjemand heute Morgen hier ist und du hast noch nicht diese Gewissheit, in Jesus zu sein, bevor ich weiter bete, habe ich den Eindruck, ich soll wirklich für jeden beten, der einfach noch nicht diese Gewissheit hat, in Jesus zu sein und in Jesus unterwegs zu sein und zu leben und wirklich in dieser persönlichen Beziehung zu ihm zu stehen, wenn dich das betrifft und du möchtest es jetzt sicherstellen. Weißt du, du möchtest wirklich mit dabei sein in diesem Herrlichkeitszug, du möchtest mit dabei sein in dem, was er jetzt tut in dieser Zeit, aber du hast noch dieses Gefühl, wie wenn du wie abgeschnitten wärst. Du bist wie fern, ja, fern von ihm. Vielleicht hast du ohne ihn gelebt die letzten Jahre. Vielleicht hast du noch nie mit ihm gelebt. Vielleicht bist du mal wieder weggekommen und wieder du warst mal bei ihm, aber jetzt bist du wieder von ihm weggekommen. Was auch immer deine Situation ist, Jesus Christus ruft dich heute Morgen wirklich in dieses Herrlichkeitsleben. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte das, ich möchte, Pastor Georg, dass du da für mich betest, dann einfach gib mir gerade jetzt ein Zeichen. Die anderen können die Hände runternehmen und du gibst mir einfach ein Zeichen und streckst deine Hand aus. Ja, Gott sieht all diese Hände. Ich möchte einfach für euch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für all die, die jetzt ihre Hände gehoben haben. Und ich danke dir, Herr, dass du sie hereinziehst, Herr, in deine Herrlichkeit, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie hereinziehst in dieses neue Leben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg für sie geöffnet hast, dass du aus Gnade den Himmel aufgetan hast. Halleluja. Und jetzt möchte ich einfach, dass du mir einfach ganz kurz da, wo du bist, du kannst einfach an deinem Platz bleiben, aber dass du da, wo du bist, einfach mir kurz ein Gebet nachsprichst, weil wer mit dem Herzen glaubt und wer mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Deswegen sprich mir einfach ein Gebet nach, mit dem du wirklich Jesus einlädst in dein Herz. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich brauche dich und ich glaube mit meinem Herzen, dass du durch dein Erlösungswerk alles für mich vollbracht hast, was es braucht, um ein Leben als Sohn der Herrlichkeit zu leben. Du darfst auch Tochter sagen, wenn dir das besser gefällt. Halleluja. Und ich bitte dich, Jesus, um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Und ich empfange jetzt deine Erlösung. Ich empfange deine Vergebung. Danke, dass du mich heute neu machst. Danke, dass du in mich einziehst durch deinen Geist. Und dass mein Leben nicht mehr das gleiche sein wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, der jetzt dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal ein solches Gebet mitgebetet hat oder es auch wieder neu gebetet hat, Herr. Ich danke dir, Herr, auch für alle anderen hier in diesem Raum, für jeden Einzelnen in diesem Raum. Ich danke dir, Herr, dass wir alle uns erheben in dieser Zeit, Herr. Dass wir uns erheben und Licht sind, Herr. Das, was wir sind, das ist, dass wir es herauslassen. Das, was wir sind, dass wir uns erheben zum Bewusstsein dessen, was wir sind, Herr. Danke, Jesus. Und ich spreche jedem Einzelnen hier zu. Und ich sage es auch nochmal über jedem Einzelnen von dir. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen. Halleluja, dein Licht, Leib Christi in Schweinfurt, in Geldersheim, in Unterfranken, in Bayern, in Deutschland, in Europa. Dein Licht ist gekommen, Jesus Christus ist gekommen. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und damit ist der Himmel offen. Und damit ist alles da. Damit ist Erweckung in uns. Damit ist Erweckung da. Damit ist die Herrlichkeit Gottes da. Damit sind Zeichen und Wunder da. Damit ist alles da, was wir brauchen. Und wir ergreifen es in dem Namen Jesus. Und wir sagen, danke dafür, Vater. Sag mal danke, danke mal. Beginn ihm zu danken. Danke, dass ich bin. Sag mal, pass mal auf, sag mal alle zusammen. Danke, Vater, dass ich bin, was dein Wort sagt, dass ich bin. Danke, dass ich kann, was dein Wort sagt, dass ich kann. Danke, dass ich habe, was dein Wort sagt. Und danke, dass ich da bin, wo dein Wort sagt, dass ich bin. Nämlich in deiner Herrlichkeit. Und von dort her werde ich leben. Den Rest meines Lebens hier auf der Erde. Und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja.